Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 28. August 2024. Die offene Debatte, das offene Gespräch, das ist das Wichtigste in der Demokratie. Und wir müssen auch in der Schweiz darauf achten, dass nicht dieses Bunkerdenken, dieses Freund-Feind-Denken Einzug hält. Kaum kritisiert einer etwas, wird er sofort als vaterlandsloser Geselle verschrien. Fürchterlich! Diese Lagermentalität, ja, diese Bunker- und Redui-Mentalität, die da Einzug zu halten scheint in gewissen Köpfen, und der Journalismus wäre hier ganz besonders gefordert, die Frischluft immer wieder neu zu gewährleisten. Frischluft fürs Hirn und eben nicht diese Gesprächsdenk- und Sprachblockaden einzuziehen, die um uns herum wie Schützengräben oder Tretminen sozusagen, diskursive Tretminen verteilt werden. Da müssen wir aufpassen, das ist nicht gut, und in dieser Sendung versuchen wir, sind wir das erklärte Gegenteil eben dieser Tretminen-Mentalität der Meinungsunfreiheit. Was sind die wichtigen Schlagzeilen, was sind die Nachrichten des heutigen Morgens? Schweizer Industrie gerät in Bedrängnis. Wegen schwacher Exporte drohen Entlassungen. Industrieunternehmen in der Schweiz leben zunehmend von der Hand in den Mund. Es fehlt an Aufträgen. In der Branche stellt man sich auf eine Welle von Kündigungen ein. Das ist eine Nachricht der Maschinenindustrie, die beunruhigt, die allerdings vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass wir in angespannteren Zeiten leben, nach dem fremdfinanzierten Überfluss gewissermaßen des billigen Geldes, quantitativ Easing der letzten Jahre. Man hat ja versucht, mit den Notenbanken auch nur schon die ersten Spurenelemente, die Anzeichen einer Wirtschaftskrise mit Geld zuzuschütten. Jetzt geht's nach diesem subventionierten Aufwärtstrend geht's jetzt eben abwärts. Die gute Nachricht ist, es geht nicht immer nur abwärts. Es muss manchmal abwärts gehen, aber wie in guten Zeiten, es kann nicht immer nach oben gehen, und in schlechten Zeiten auch immer nicht immer nur abwärts. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, ist vielleicht ein schwacher Trost, aber es ist ein Trost, und es ist auch eine Naturgesetzlichkeit der Wirtschaft. Mehr Geld, mehr Soldaten, mehr NATO, es hat uns nicht überrascht, die Studienkommission von Wehrministerin Viola Amherd arbeitet daran, die schweizerische Neutralität systematisch zu unterminieren, zu unterlaufen. Und jetzt berichten die Medien, hier die NZZ, aber auch die Weltwoche, über diese Kommissionsergebnisse, die ja ergebnisoffen hätten sein sollen, aber man hat es ja geahnt. Also wenn Frau Amherd eine unabhängige Studienkommission einführt, am Schluss kommt raus, wir brauchen mehr NATO, wir brauchen mehr EU, weniger Schweiz, dann überrascht das, meine Damen und Herren, gar niemanden. Was sind die wichtigsten Aspekte hier? Die schweizerische Neutralitätspolitik soll revidiert werden und sich stärker an der UNO-Charta ausrichten. Diese unterscheidet klar zwischen einem Aggressor und dem Opfer, dem das Recht zusteht, sich zu verteidigen. Also Moralismus der Nicht-Neutralität. Neutralität würde nach meinem Dafürhalten und auch so, wie das die Schweiz früher praktiziert hat, eben auch die strikte Nicht-Parteinahme beinhalten. Dass man eben nicht unterscheidet zwischen Aggressor und Nicht-Aggressor. Was bringt das, wenn die Schweiz da auch noch reinquakt? Nehmen Sie die Amerikaner, die komplett völkerrechtswidrig in den Irak einfallen oder Jugoslawien seinerzeit angegriffen haben. Muss jetzt die Schweiz da auch den Schiedsrichter spielen, oder jetzt in Russland die Russen beteuern, sie hätten kein Völkerrecht gebrochen? Ist ja logisch, hat noch nie irgendeiner, der irgendwo einen Krieg angefangen hat, gesagt, ich habe aber mit diesem Krieg das Völkerrecht gebrochen. Das sind die derart weltfremde Vorstellungen. Die USA können sich das leisten, die großen Staaten können sich das leisten, die Militärbündnisse können sich das leisten, die Schweiz kann sich das nicht leisten. Wir sollten uns zurückhalten, aber diesen Politikern oder diesen Kommissionsmitgliedern scheint da auch eben dieses elementare Gespür für die Neutralität abzugehen. Die Schweiz soll im Militärbereich enger mit der NATO und der EU zusammenarbeiten. Das ist gefährlich, meine Damen und Herren, wenn wir uns da in diese Militärbündnisse hineinziehen lassen. Also Viola Amherd, die Wehrministerin, die es ja noch nicht fertig gebracht hat, die Schweizer Armee handlungsfähiger und stärker zu machen, sie entwickelt sich hier tatsächlich, sie erweist sich, sie bestätigt sich als Sicherheitsrisiko für unser Land. Da möchten sie auch noch das Kriegsmaterialgesetz anpassen, also in Zukunft soll die Schweiz, und das ist eben das Problem, jetzt auch in dieser neutralitätspolitisch aufgeladenen Situation gewissermaßen, ja, aus aktuellem Anlass ihr Kriegsmaterialgesetz, das bisherige, unterlaufen, um dann eben doch einseitig Waffenlieferungen ans Ausland zuzulassen, eben Waffenlieferungen an die Guten, aber nicht an die Bösen. Die erfreuliche Nachricht in diesem Zusammenhang ist, dass da einige Kommissionsmitglieder wirklich auf die Barrikaden gestiegen sind und da nicht mitmachen, nicht bereit sind, das mitzutragen. Die Schweiz will den Nachrichtendienst ausbauen. Da hat ja der Chef Düsse, der Chefbeamte des Nachrichtendienstes, einige Interviews gegeben und gejammert, er habe zu wenig Personal und er brauche da mehr. Er hat auch etwas über die islamistische Bedrohung in der Schweiz gesagt. Und hierzu lautet meine Meinung, was ist da auch im Departement Amherd für eine Unordnung? Das geht doch nicht, dass ein Nachrichtendienstchef Interviews gibt, gewissermaßen seine politischen Vorgesetzten kritisiert. Ich meine, wenn schon, wenn das richtig geführt wäre, müsste dieser Nachrichtendienstchef seine Chefin, Frau Amherd, persönlich informieren und auch die politische Bedrohungslage nach seiner Auffassung, die müsste ja von einem politischen Verantwortungsträger vorgetragen werden. Also hier ist ein heilloses Durcheinander, wenn da der Nachrichtendienstchef nach vorne geht. Ein Nachrichtendienstchef hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Punkt 1. Der soll im Geheimen wirken, möglichst effizient zum Wohle der Schweiz. Zweitens, dieses Gejammer über zu wenig Personal. Sie haben mehr Personal bekommen. Und das ist natürlich auch das perfekte Alibi. Wenn jetzt in der Schweiz irgendetwas passiert, kann Düsse sagen, ja, ich habe es euch ja mitgeteilt, ich habe euch ja gewarnt, ich habe zu wenig Personal. Also er erteilt sich da selber einen Persilschein fürs Versagen, weil er das nicht macht. Jetzt gibt es den Ruf, man möge diesen Dienst aufstocken. Jetzt rufen alle wieder nach mehr Geld, nach mehr Personal, als ob mehr Geld und mehr Personal auch nur ein Problem lösen würde. Ich würde dieser Behörde keinen Rappen mehr geben, solange solche Führungsprobleme innerhalb des Nachrichtendienstes bestehen. Also diese Aufrüstung, die Medien machen damit völlig unkritisch. Stellen Sie sich mal vor 30 Jahren, wenn man während der Fischen-Affäre, das war diese Überwachung und Spitzel-Affäre, die wir hatten mit dem Nachrichtendienst, wenn da die Medien, wären doch hinten und vorne nicht auf die Idee gekommen, eine Aufrüstung des Nachrichtendienstes hier zu verlangen. Also da liegt noch sehr, sehr viel im Argen, meine Damen und Herren. Und warum soll denn eigentlich dieser Nachrichtendienst aufgerüstet werden? Ich kann es Ihnen sagen, weil Sie jetzt plötzlich gemerkt haben, dass diese gemeingefährliche Migrationspolitik die Risiken auch in der Schweiz verschärft, die Risiken des Islamismus. Und anstatt das Übel an der Wurzel zu packen und endlich diese verrückte Einwanderungspraxis zu beenden, versucht man sich in Symptomkorrektur, fangen wir an, die Inlandüberwachung auszubauen, die Unfreiheit in der Schweiz hier zum neuen Industriestandard zu erheben. Das ist doch die falsche Richtung, meine Damen und Herren. Das geht in die ungemütliche, in eine ungute Tendenz. Dann machen die Schweizer Medien mit, natürlich auch beim Bashing in Sachsen und Thüringen. Deutschlands Instabilität wird sich verschärfen, falls da die AfD und das BSW gewählt würden. Warum bringt das mehr Instabilität nach einer Wahl? Ich meine, kommen neue Leute, gibt's eine politische Änderung? Immer dieser vorauseilende Negativismus gegen diese Parteien, der Schweizer Journalismus hängt am Mainstream. Tamedia konzentriert sich auf seine vier stärksten Titel. Der Stellenabbau beim großen Medienkonzern gibt zu reden. 290 von 1400 Stellen will Tamedia abbauen. Und das Kommuniqué, das da der Konzern in eigener Sache herausgegeben hat, das liest sich also wie eine Propagandameldung aus dem Kreml. Und ich musste schmunzeln, als ich das las, denn der Tagesanzeiger wettert und zetert ja Tag aus, Tag ein über diese fürchterliche russische Jubel- und Siegespropaganda, über diese Einseitigkeit der Verlautbarungen. Und wenn ich jetzt da lese, was der Tagesanzeiger selber schreibt über den Stellenabbau von 290% und seine schlechten Gewinnmargen, ja, meine Damen und Herren, das ist ja 1:1 Kreml-Sound an Propaganda. Zum Beispiel steht da geschrieben, ja, wir fokussieren auf starke Marken, bestehend aus dem, der Qualitätsjournalismus bleibt unser Kerngeschäft, ist für unsere direkte Demokratie von zentraler Bedeutung. Die Qualität steht zu oberst. Umfassende Recherchen, Karten, Ticker, relevante Ereignisse, politische Aktualität, das wollen wir laufend ausbauen. Hohe Standards, Leistungsfähigkeit, Qualität, Weichenstellungen, Wachstum, besser bündeln und so weiter. Und dann ganz am Schluss, ja, wir müssen halt 290 Leute rausschmeißen. Meine Damen und Herren, also die größten Propagandisten sitzen bei uns immer noch in den Redaktionen. Also da könnte sich Putin eine Scheibe abschneiden von dieser Unternehmenskommunikation der Tamedia. Breite Bevölkerung unterstützt Solarpflicht auf Dächern. Stellen Sie sich darauf ein. Auf dem Altar der sogenannten erneuerbaren Energien soll nun der Zwang eingeführt werden, hier eben Solarpaneele einzuführen in der Schweiz. Wir machen jetzt auch mit bei dieser neuen Sonnenreligion, beim Solarkult. Ich bin da skeptisch, denn die Schweiz kann erstens überhaupt nichts bewirken weltweit beim CO2-Ausstoß und zweitens war das Dümmste, was wir gemacht haben. Gerade wenn man dieses CO2 zum neuen Gott erklärt, dann war es der Ausstieg aus der Kernenergie. Und anstatt uns jetzt hier die ganze Landschaft auch vollpflastern zu wollen, es gibt ja Riesendebatten, ich komme dann gleich noch darauf, auch in den Landgebieten der Schweiz, da möchte man jetzt einfach diese Windräder hinknallen. Aber die Leute wollen das nicht. Aber die Städte versuchen da der Landschaft das aufzunötigen. Zum Beispiel im Kanton Schaffhausen hat es jetzt gerade eine interessante Debatte gegeben. Passen Sie auf, da soll also quasi solarmäßig die Bevölkerung auch wieder so halb entmündigt werden, beziehungsweise für mich fühlt sich das so an, eine ideologische Zwängerei, die mit schweizerischem Pragmatismus und mit dieser Bodenständigkeit nicht mehr viel zu tun hat. Dann, der Tagesanzeiger heute Morgen auch interessant, er erwähnt hier australische Praktiken, dass eben der Chef dort bei seinen Angestellten zu Hause nicht mehr anrufen darf. Und ich höre heraus, dass unsere Journalisten sich auch danach sehnen. Gut, beim Tagesanzeiger kann ich es verstehen. Wenn der Chef anruft, dann droht eine Stellenkürzung dieser Tage. Aber das ist schon interessant und auch etwas bedrohlich, wenn hier immer wieder auch in der Schweiz eben solche Beispiele geradezu gefeiert werden der Einschränkung der Wirtschaft. Manchmal muss doch ein Chef zu Hause bei den Angestellten anrufen können. Natürlich nicht 24 Stunden am Tag, aber die Firma, gerade in angespannten Zeiten, wie wir es heute haben, ist halt darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter mehr machen vielleicht, als einfach nur Dienst nach Vorschrift. Dann ist ja der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan zu Gesprächen in Peking, China und eben die beiden Supermächte konkurrieren da um Einfluss. Das ist auch ein Thema, das heute Morgen hier gebracht wird, zusammen mit den Wahlen. Dieser unglaubliche Hype um Kamala Harris, das hat ja etwas Skurriles. Aber da muss man einfach vielleicht etwas ganz Wesentliches festhalten. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem hochinteressanten Unternehmer, einem Schweizer, Schweizer-Amerikaner, der in beiden Ländern erfolgreich tätig ist. Und wir sind uns beide darin einig gewesen, dass von den nächsten Wahlen in den USA also schon sehr viel abhängt, gewissermaßen die Richtung der Welt. Ich meine, man zuckt immer etwas davor zurück, solche bedeutsamen Befunde zu machen, aber ich glaube, das stimmt. Also wenn Kamala Harris kommt, das wäre, ich glaube, auch für Europa ganz verheerend. Das würde also in die komplett falsche Richtung gehen, noch mehr Sozialismus und vor allem noch mehr neokonservative Konflikttreiberei. Die Vereinigten Staaten von Amerika wären ja eine geniale Kraft des Guten auf der Welt. Aber wenn eben diese überschießenden, ideologisch übermotivierten Menschheitsbeglücker da in Washington das Zepter führen, dann wird es eben gefährlich für die Welt, auch insbesondere für Europa. Und Donald Trump, der vielgeschmähte, der immer wieder angefeindete Donald Trump, ist mit seinem America First, und das haben wir eben auch so gemeinsam charakterisiert, dieses America First bedeutet, die Amerikaner kümmern sich zuerst einmal um die Vereinigten Staaten von Amerika und nicht um die ganze Welt. Sie glauben nicht, sie müssen überall schauen, was läuft. Im Südchinesischen Meer, in Afghanistan, in der Ukraine hineinfunken, überall diese Überpräsenz. Das ist nicht gut und das ist auch nicht für die Welt das, was wir jetzt brauchen. Und ein Donald Trump hat das erwiesen, hat das bewiesen in der Vergangenheit, dass er zwar hart reden kann, konfrontativ, aber eben am Ende des Tages Businessman am Deal interessiert ist, an der Einigung. Und ich glaube, da muss man schon mit größter Aufmerksamkeit hinschauen, denn das, was in den Vereinigten Staaten passiert, hat wohl oder übel weichenstellende Wirkung, gerade auch in Europa. Und wenn ein Trump käme, wäre das für mich eine Rückkehr zu einer klassischer republikanischen, realistischen, marktwirtschaftlichen Präsenz der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dieses ganze Anti-Trump-Getöse artet ja auch schon in eine Art Amerika-Feindlichkeit aus, weil immer die Unterstellung mitschwingt, ja, diese Amerikaner sind auf dem Weg, eine Diktatur zu werden. Was ist das für eine Geringschätzung auch der demokratischen Kultur dieses Landes und vor allem auch der amerikanischen Bevölkerung? Also das ist ein wichtiges Thema und wir sehen es natürlich auch auf dem Konfliktschauplatz China. Weitere Themen, die wir haben, ja, die Medien schreiben die sogenannten bilateralen Verträge mit der Europäischen Union hoch, als ob es bilaterale Verträge geben würde, diese institutionellen Behelligungen da aus Brüssel. Ich muss das immer wieder betonen, das sind keine bilateralen Verträge, die jetzt mit der EU verhandelt werden vom Bundesrat. Bilateral meinend, auf Augenhöhe gleichberechtigt. Das ist ein Herr-Knecht-Verhältnis, was hier eingezogen werden soll. Die EU möchte die Gesetze erlassen in der Schweiz, die EU stellt die Richter und die EU macht die Sanktionen, wenn die Schweiz nicht kuscht. Das ist ja nicht ein bilateraler, gleichberechtigter Vertrag, das ist eine Art Knebelvertrag, das ist ein Zwangsvertrag, das ist eine Zwangsverheiratung, die hier stattfinden soll. Und das ist nicht gut. Ein Aufreger ist die Rad-WM in Zürich. Da wird wieder mal über die Köpfe der Gewerbler und der Berufstätigen hinweg gewerkelt. Ich habe fast den Eindruck, dass vom 21. bis zum, was ist es, 29. oder 30. September dieses Jahres wird von der rot-grünen Stadtregierung in Zürich wird diese Rad-WM benutzt, um den individuellen Automobilverkehr kaputt zu machen. Die setzen das als ideologisches Instrument ein, denn wesentliche Teile der Stadt im Seefeldquartier, wenn Sie Zürich kennen, das ist wunderbar, da waren auch viele gewerbetreibende Firmen dort, bis hin nach Zollikon, in diesen nach wie vor auch gewerbetätigen Anrainergemeinden, wird da einfach alles ab und alles lahmgelegt durch diese Straßensperrungen. Und bei mir lässt sich einfach der Verdacht nicht zerstampfen, dass hier ein ideologischer Overdrive zu beobachten ist. Ich habe Ihnen noch gesagt, es gibt Streitereien zum Thema Energie und das ist interessant, dass zum Beispiel in Henggard im Kanton Zürich weht dem Energieminister gewissermaßen, dem Regierungsrat Martin Neukomm, Gegenwind bezüglich Windrädern entgegen. Die Landbevölkerung sperrt sich, meines Erachtens zu Recht, gegen diese Verschandelung und Verspargelung der Landschaft. Und dann, auch interessant, in Schaffhausen ist diskutiert worden, wie man den Automobilisten, vor allem denen mit dem Verbrennermotor, noch mehr Geld abnehmen kann. So, das ist fürs Erste, glaube ich, die wichtigste Bilanz der heutigen Nachrichtensituation. Jawohl, ich lasse es mal hierbei bewenden und freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Ich melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Sehr interessant, da beschäftigt ja vor allem in Deutschland jetzt natürlich das Thema Migration. Und ich versuche das Ganze ja immer etwas positiv zu deuten, nehme jetzt also etwas die These vorweg, die ich da bringen werde. Ich hoffe und ich glaube auch, dass diese fürchterliche Bluttat von so Solingen einfach ein weiterer Schock ist, sozusagen eine Erschütterung, die jenen Erdrutsch bewirken wird, den es manchmal braucht, damit sich die Leute von ihren Illusionen befreien. Und jetzt ist ja das Migrationsthema nun wirklich, also auch in seiner ganzen gewalttätigen Risikobehaftetheit, ist wieder zu oberst auf der Agenda. Dazu aber mehr jetzt dann gleich in der Ausgabe international, wo wir über die Landesgrenzen hinausblicken, vor allem in die Medien der anderen Länder und die mit dem schweizerischen Blick hier versuchen, etwas zu filettieren und zu sezieren. Am frühen Morgen, bis gleich.